Ich darf Sie zunächst wieder recht herzlich grüßen an diesem schönen Sonntagmorgen. Wir dürfen uns freuen, dass wir wieder Gemeinschaft haben dürfen mit unserem Herrn und Heiland und auch untereinander. Ich habe gestern Abend, wie bereits von Bruder Buch heute Morgen erwähnt, über das Thema sprechen dürfen, wir in Christus. Und heute Morgen soll es um das Christus in uns gehen. Es geht also um dieses Wörtchen in. Es ist ja heute in, dass man dauernd in ist. Kennen Sie diese Redewendungen aus dem Englischen? Aber das Entscheidende ist, in Christus zu sein. Und Christus in uns. Ich habe gestern Abend ein Bild gebraucht, möchte das auch nochmal aufgreifen, ehe ich von Epheser 3 ausgehe. So wie wir von der Luft umgeben sind, in der Lufthülle leben und wir aus dieser Luft heraus durchatmen, den Sauerstoff aufnehmen. So wird ja hier deutlich, diese wechselseitige Beziehung. So muss es auch im Geistlichen sein. Priorität hat hier, dass wir in der Luft sind, sonst könnten wir ja nicht da heraus ständig atmen und die Luft in uns einnehmen. Beides gehört zusammen. Und wenn wir uns an dieses neue Element so gewöhnen, in Christus sein und er in uns, dann wird das allmählich durch Übung so zu einer organischen Beziehung, wie eben im biologischen Bereich, so auch im Geistlichen. Aber es ist ein Übungs- und Lernprozess. In Epheser 3, in dem Zusammenhang mit dem zweiten Gemeindegebet des Apostels Paulus, spricht der Apostel Paulus in Vers 17 davon, dass Christus durch den Glauben in euch wohne oder eure Herzen bewohne. Entscheidend ist mir hier der Begriff durch Glauben. Ich muss nämlich auf einige Dinge hinweisen, die heute am Ende dieses Äons vom Satan ganz geschickt inspiriert in die Christenheit eingeschleust werden, sodass mit diesen biblischen Begriffen falsch umgegangen wird oder diese Begriffe inhaltlich falsch gefüllt werden. Sehen Sie, wenn ich nur über das in Christus und Christus in uns spreche und nicht auch mal auf Gefahren hinweise, dann kann man sich hier und da manchmal täuschen. Wenn ich nur von der Liebe Gottes spreche und nicht auch mal darauf hinweise, wo Gefahren liegen, wenn man diese Liebe vermenschlicht, dann gäbe es hier und da weniger Ärger. Wenn der Herr Jesus nur über die Liebe Gottes gesprochen hätte, wäre er wahrscheinlich nicht ans Kreuz gegangen. Wenn er nicht auch mal aufgewiesen hätte, hier, ihr Zeitgenossen, stimmt was nicht. Und das müssen wir auch tun. Das Wort Gottes muss auch scheiden. Ich habe einmal in Langensteinbach nach einem Vortrag erlebt, wie eine junge Frau ganz aufgeregt auf mich zukam. Sie war mit dem, was ich sagte, nicht einverstanden. Und dann fragte ich sie, sind Sie wiedergeboren? Und dann sagt sie, ja. Die verstand aber unter diesem Begriff etwas ganz anderes. Habe ich später erfahren. Übrigens kam nach ein oder zwei Jahren die Betreffende zu mir und hat sich entschuldigt. Sie meinte Reinkarnation. Also die Wiederverkörperung. Der Begriff der Wiedergeburt wird von fernöstlichen Religionen heute auch belegt. Und ein zweites, in der New Age-Bewegung finden Sie ständig diese Vokabeln bis hin zu Irrlehren. Wenn ich an die Richtung universelles Leben denke, bei uns in Süddeutschland vertreten Heimholungswerk Christi, da wird ständig von dem Christus in uns geredet. Und es ist doch nicht das, was die Bibel meint. Die Welt wird so religiös, so okkult durchseucht, dass sie vorbereitet wird für den letzten Generalangriff Satans. Und das geschieht durch all diese mystischen, eigenartigen Lehren aus dem fernen Osten in Verbindung mit Okkultismus und Spiritismus. Dieses Sammelsurium in New Age sagt ja, du musst nur Gott in dir erkennen. Du musst nur sehen, dass du bereits göttlich bist. Bewusstseinserweiterung, neues Denken, das ist die Parole für heute. Aber ohne Kreuz, ohne Buße, ohne den klaren biblischen Bezug. Das ist die Gefahr heute. Und im Katholizismus hat man das im Grunde hunderte von Jahren, dieses mystische Christuserleben in Verbindung mit der sogenannten Eucharistie, was wir Mahlfeier nennen, wo der Priester etwas zelebriert und nur Kraft Amtes dieses geweihten Priesters dann die Wandlung sich vollzieht, dass aus der Hostie, wie dort gelehrt wird, Christus wesensmäßig gegenwärtig ist. Und darum wird ja dann die Hostie an frohen Leichnam göttlich verehrt. Merken Sie, was das ist? Das ist mystisch, magisch. Und darum gehen viele Katholiken, ohne das Verständnis für den Christus in uns zu haben, gehen die zur Hostie und nehmen diesen Christus auf. Und dann meinen sie, lebte Christus in ihnen. Merken Sie, wie der Betrug da überall heutzutage in starkem Maße um sich greift. Und noch ein weiteres. Hier geht es mehr um das Mystische, um das Okkulte. In anderen Bereichen muss man nun bestimmte Erfahrungen machen. Sehen Sie, wenn im Alten Testament der Heilige Geist stark wirksam wurde, auf Menschen fiel und diese Menschen punktuell zu bestimmten Zeiten gewaltige Krafttaten vollbringen konnte, dann ist man heute der Meinung, das brauchen wir. Wir brauchen Power. Power Evangelism ist heute ja ein Begriff, kommt aus dem Englischen und heißt also eine Art Evangeliumsverkündigung mit Kraft. Zeichen und Wunder müssen ständig da sein. Weil der Mensch ja immer mehr aufs Schauen aus ist, wo was geschieht, wird er verführt. Gott kann auch Zeichen und Wunder tun. Wenn man aber nicht die Innenlinie begreift, dass es in diesem Äon darum geht, dass Christus in uns Wohnung nimmt, dann kommt man dauernd zu solchen Verwechslungen. Sehen Sie, bei der Lydia hieß es doch ganz schlicht, da tat der Herr der Lydia das Herz auf. Und was passierte da? Weil Lydia dem Evangelium glaubte, erfuhr sie Christus in mir. Ohne spektakuläre Dinge, denn das ist ein, haben wir heute gehört, ein Geheimnis. Da steht zwar im griechischen Mysterion, aber es ist nicht das, was im Allgemeinen mit diesem Mysterium verbunden ist. Ganz schlicht, wenn ich an den gekreuzigten und auferstandenen Herrn glaube und der Heilige Geist mir das Wort lebendig macht, kann ich das erleben. Und wer das hier noch nicht erfahren hat, kann das im Glauben erfahren. Siehe, ich stehe vor der Tür, sagt der erhöhte Herr in dem Sendschreiben an die Gemeinde zu Laodicea und klopfe an. Und wer ihm auftut, die Tür auftut, die Herzenstür, zu dem wird er eingehen und das Mahl halten, das heißt innigste Gemeinschaft mit ihm pflegen. So einfach ist das im Grunde und doch so schwer. Die Menschen vollführen so allerlei Künste, wie es in einem Lied ja mal heißt, so allerlei Gespinste und kommen immer weiter von dem Ziel. Und ich habe, liebe Brüder und Schwestern, ganz eindeutig den Eindruck, wir leben in einer so massiven Verführung, dass wir hier ganz klar und nüchtern sehen müssen. Ich will im Hinblick auf die vielen neuen Lehren einige Kriterien nochmal herausstellen, worauf es eigentlich ankommt, damit wir das in Christus sein und Christus in uns erfahren. Wenn es um diese eindeutige Erkenntnis geht, dann ist das christozentrisch orientiert. Und es sind nicht moderne, neue Offenbarungen. Sie können alle Sektierer daran erkennen, dass sie sagen, jetzt kommt das Eigentliche. Bisher war das alles nichts. 2000 Jahre Christenheit, das war nichts. Jetzt kommt das Eigentliche. Kennen Sie das?
Wir stehen ja auch manchmal in der Gefahr, dass wir sagen, jetzt haben wir eigentlich so eine gewaltige Erkenntnis, jetzt kommt das Neueste. Nein, wir haben nur das, was die Gemeinde schon immer hat, wirklich in vertiefter Weise von Gott geschenkt bekommen. Und wir dürfen das entfalten, was Gott uns zeigt. Dann in der Lehre vom Heiligen Geist wird anstelle des personenhaften Einziehens, Jesus Christus wohnt in uns, Christus in uns, mehr eine gewaltige Energie verkündigt, im Sinne von Kraftauswirkung, dass die Menschen umfallen und wer weiß, was Spektakuläres erleben. Immer etwas Fühlbares, immer etwas durch die Sinnen Greifbares. Das ist genau das Gegenteil von Glauben. Wir wandeln nicht im Schauen, sondern im Glauben. Allerdings muss dieser Glaube auch Kraft auslösen. Das ist nachher die zweite Sache. Ein drittes: Es wird nicht mehr das Lamm, der gekreuzigte Christus, in den Mittelpunkt gestellt. Nicht mehr Sünde und Buße verkündigt, sondern ein bedürfnisorientiertes Evangelium. Wissen Sie, wie weit das geht? Ich habe neulich gelesen, dass in Amerika, da kommt ja alles her, so an wilden, verrückten Verkündigungen, entschuldigen, wenn ich das so sage, dass da ein Fernsehprediger sagt, in Gott haben wir den Reichtum, es darf hier keiner arm sein. Haben Sie Geldprobleme, rufen Sie mich an sofort, je schneller, umso besser. Ich bete mit Ihnen und dann fließt das Geld. In Deutschland wird es teilweise nicht ganz so hart, wird es auch verkündigt. Immer das Materielle im Vordergrund, ein bedürfnisorientiertes Evangelium. Weiter, der Mensch wird gar nicht mehr als Sünder angenommen. Wie in New Age, so dringt dieses Gift in die christlichen Kreise hinein. Es wird nur einseitig das Triumphale verkündigt, nicht das Lamm, der Kreuzesweg, nicht mehr Umkehr und Buße. Wir sind wer? Wir Christen müssen demonstrieren, wir müssen auf die Straße gehen, wir machen Umzüge mit Luftballons, wie ich gestern aus unserer Heimat erklärt habe. Da, ihr Lieben, aus Süddeutschland, in Waiblingen wird jetzt so ein Jesusmarsch stattfinden. Mit gewaltigem Pomp, wie fast zu Karnevalszeiten, entschuldigen Sie, ich übertreibe vielleicht ein bisschen, aber das Geheimnis Christus in uns kann doch nicht durch Luftballons vermittelt werden, oder meinen Sie das? Der Ballon platzt sehr schnell. Und ein weiteres, gerade in spektakulären Kreisen wird immer der Teufel verantwortlich gemacht. Hast du dich sexuell vergangen, ist es ein Geist, ein Dämon der Sexualität und der muss ausgetrieben werden. Ist ja so schön, nicht, wie das bereits am Anfang war, wo die Eva sagt, stimmt ja, die Schlange hat mich verführt. Immer ist es der andere. Nicht mehr, du bist dran. Wir sind Sünder, aber wir dürfen dann auch dazu stehen, wie ein David. Du bist der Mann und dann sagt er, jawohl. Wir sind allerdings auch befreite und erlöste Menschen. Und schließlich in der Lehre vom Reiche Gottes geht es gar nicht mehr darum, dass eine Auswahl erwählt vor Grundlegung der Welt die Gemeinde herausgerufen wird, sondern es soll das Reich Gottes jetzt schon demonstrativ dargestellt werden. Darum die Massenbewegungen, darum in diesen falschen Visionen, eindeutig Verführung, Massen werden kommen, ich habe es gestern Abend angedeutet, Deutschland und England werden die führenden Nationen sein auf dem Wege der Verkündigung des Evangeliums. Alles Schwärmerei hat nichts zu tun mit der Auswahlgemeinde. Und letztlich werden sie erkennen, dass Bewegungen und Menschen in den Vordergrund gerückt werden. Deswegen habe ich das gar nicht gern, wenn es heißt am Schluss, wenn ich irgendwo mal spreche, kommt das hier und da mal vor. Jetzt wollen wir mal klatschen, weil wir damit einverstanden sind. Ist doch schlimm. Da werden Menschen verherrlicht. Und als ich jetzt in Langensteinbach war, trafen meine Frau und ich jemanden, den wir mal früher irgendwo kennengelernt haben. Ich nenne keinen Namen. Er verteilte ständig da unter den Teilnehmern irgendwelche Werbeschriften für seine Aktion. Auf der zweiten Seite war von ihm selber ein Bild, das fast die ganze Seite einnahm. Geht immer um Geld? Der Mensch erscheint groß? Und als ich etwas gegen solche Art der Geistauswirkung sagte, da kam er hinterher zu mir, er hat, weil er aus Holland stammt, noch so ein bisschen einen holländischen Akzent. Lieber Bruder, nicht so scharf, nicht so scharf sprechen, meinte er. Tja, wenn ich selber da hineingekommen bin und er hat mir erzählt, er spricht in der Ich-Form. So spricht der Herr, ich sage, lieber Bruder, dann kann man ja nicht mehr prüfen. Wenn ich Weissagungen in der Ich-Form herausgebe, merken Sie, wie die Verführung heute überall Platz greift und immer mehr ganz Nüchterne fallen auf falsche, schwärmerische, in diesem Sinne vorgegebene Verkündigungen herein. So viel zu den grundsätzlichen Dingen, damit wir erkennen, worauf es ankommt. Und nun möchte ich nochmal anhand dessen, was ich gestern ausführte, Konsequenzen aufzeigen. Ich habe gestern gesagt, als Christus starb, sind wir mitgestorben, mitgekreuzigt. Das ist das Thema von Römer 6. Ja, die ganze alte Menschheit ist mitgekreuzigt. Zweitens, als Christus begraben wurde, sind wir mitbegraben. Als er auferweckt wurde, sind wir mit auferweckt und wir sind mit ihm bereits in die himmlischen Örter, ja in die Überhimmel versetzt. Das ist die Tatsache, das ist die Stellung, die wir in Christus haben. Und nun geht es darum, Christus in uns will das, was wir stellungsgemäß sind, nun umsetzen, nicht wir selber. Sondern nur der Christus in uns kann das. Darum soll Christus in uns die Herrschaft bekommen. Und das heißt auch voll Heiligen Geistes sein. Nicht nur eine Krafterfahrung machen. Und ich sage es immer wieder, das habe ich hier des Öfteren betont. Wir haben jetzt real nur so viel Auferstehungskraft, Kraft des Heiligen Geistes, als wir konkret praktisch bereit sind, den alten Menschen in den Tod zu geben. Alles andere, liebe Brüder und Schwestern, ich sage das bewusst, ist Illusion, ist Utopie, Einbildung. Und nun fangen wir nochmal beim Kreuz an. Da wird entschieden, in deinem und meinem Leben am Kreuz, denn das ist die große Scheidungsstätte, zwischen Satan und Gott, wen wir wählen, am Kreuz fällt die Entscheidung und nicht irgendwo. Wie viele heute sagen, wir haben alle denselben Gott, ob die Moslems oder Buddhisten oder wer. Ne? Diese falsche Ökumene ist auch ein Beispiel dafür, dass wir der großen Endverführung einer Einheitsreligion entgegengehen. Am Kreuz wurden wir erlöst. Am Kreuz fällt die Entscheidung zwischen Finsternis und Licht. Zwischen Sünde und Heil. Zwischen Ich-Wesen und Christus. Zwischen Verlorensein und Kraft, und das steht in 1. Korinther 1, Vers 18. Das Wort des Kreuzes ist eine Torheit für die, die verloren gehen. Uns aber ist es eine Gotteskraft. Warum fällt am Kreuz diese Entscheidung? Weil dort Jesus in den Tod ging, um uns das Leben zu erwerben. Weil dort die Mächte Satans besiegt sind. Ich weise nochmal auf Kolosser 2, 14 und 15 hin. Das muss uns immer wieder eingehen. Da wird die Innenschau des Kreuzes gezeigt, wie es Bruder Heller in einem kleinen Heftchen dargelegt hat. Ich weiß nicht, Martin, ob du das Schriftchen von ihm hast oder kennst. Wunderbar. Da wurde die Handschrift, die wieder uns war, zerrissen. Das hat Christus am Kreuz getan. Aus dem Mittel- oder aus den Prozessakten genommen und ans Kreuz geheftet. Darum sind wir unverklagbar. Ist Gott für uns und in Christus am Kreuz war Gott für uns. Darum kann niemand und nichts uns mehr verklagen. Das geht auf das Kreuz zurück. Wer verklagt dich? Satan? Andere Menschen? Du selbst? Sicher, wenn wir gesündigt haben, kann das zurecht sein. Aber in Christus ist kein Verdammungsurteil. Und wenn er in uns lebt, wird sein neues Leben sich in uns ausgestalten. Und die Konsequenz des Kreuzes ist dann auch, was Jesus selber sagt in Matthäus 6,25. Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer sein Leben aber um meinetwillen verliert, dran gibt, der wird es gewinnen. Am Kreuz fällt die Entscheidung, auch dann in der praktischen Nachfolge, aber das können wir nie ohne Christus in uns. Und darum bittet Paulus, und er bringt es ganz deutlich zum Ausdruck in Philipper 3, darum, zu erkennen ihn, den erhöhten Herrn, die Kraft der Auferstehung und dann die Gemeinschaft seiner Leiden, den Kreuzesweg zu gehen. Und ohne Heiligen Geist lebt Christus nicht in uns. Und ohne Christus in uns verstehen wir auch wiederum das Werk des Heiligen Geistes falsch. Und in dem Vers vorher, Matthäus 6, heißt es, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Praktische Nachfolge kann aber erst durch den Christus in uns geschehen. Wer das Kreuz Jesu Christi, das einmalig ist, das können wir nicht kopieren, wie ich das gestern Abend in dieser schaurigen Weise dargestellt habe, nicht, wo auf den Philippinen Menschen sich kreuzigen lassen. Scheinbar, angeblich im Auftrage Gottes. Dämonische Verführung. Oder was da alles in den Prozessionen geschieht. Gerade im Katholizismus, wenn man die Kreuzestation Jesu nachgeht. Das hat nichts mehr damit zu tun, was hier in Matthäus 6 steht. Denn wir kennen doch niemand mehr nach dem Fleisch. Das ist ein Rückschritt in menschlich-mystisches. Bitte, wir wollen damit, verstehen wir uns recht, nicht das Leiden Jesu verniedlichen. Es hat ihn alles gekostet. Aber wir müssen die aktive, die Innenseite sehen. Die Konsequenz daraus für uns, wenn Christus in uns lebt, ist nun, dass wir unser Kreuz tragen. Haben Sie ein Kreuz daheim? Ich meine jetzt nicht das Kreuz, wo so manche Beschwerden haben, wie meine Frau im Augenblick auch. Nicht, so ein Kreuz kann schon mal zwicken und zwacken. Nein, das Kreuz, was der Herr in unser Leben legt, und das sind in der Regel unliebsame Verhältnisse, Menschen, oder wenn wir Christus klar bezeugen, um Jesu willen. Und dieses Kreuz sollen wir auf uns nehmen und nicht dagegen ständig opponieren, murren wie die in der Wüste, die haben diesen Kreuzesweg damals nicht verstanden. Nur bei Josua und Kaleb, in ihnen wohnte ein anderer Geist, war die Bereitschaft, dem Herrn zu vertrauen und nicht auf die äußeren Schwierigkeiten, die Enak-Söhne und die befestigten Städte zu schauen. Jetzt darf ich noch mal sagen, auf die anderen 70 fiel ja auch der Heilige Geist, die weissagten, die sind aber nicht ans Ziel gekommen. Weil die Veränderung im Inneren geschieht, und das war auch bei einem Simson leider nicht der Fall. Er hat gewaltige Kraftwirkungen erlebt, aber er war nicht innerlich verändert. Darum geht es um den Christus in uns, dass wir dann bereit sein können, unser Kreuz zu tragen. Und das ist bei jedem verschieden. Lehnen wir uns nicht dagegen auf. Das kann in der Familie sein. Das kann im Beruf sein. Selbst in einer Gemeinde oder Gemeinschaft ist für manch einen ein Kreuz, wenn er da in einer Gemeinde oder Gemeinschaft mittragen muss, wo kein inneres Weitergehen der Fall ist. Ich sage Ihnen das ganz offen, da wo ich im Augenblick am Ort bin, ich stehe mit drin und darf auch am Wort dienen und möchte mittragen, ist das schon ein Mitleiden. Wenn man so sieht, am Sonntag kommen 70 Menschen und das Wort und in der Bibelstunde sind es 2, 3, 4, 5 Leute. Dann machen sie schöne Veranstaltungen am Wochenende mit Kaffee und Kuchen und geselligen Dingen und das Wort kommt zu kurz. Wenn ich mich noch nicht eingeschaltet hätte, dass ich gesagt habe, wir wollen doch wenigstens am Morgen mal eine Andacht machen. Nicht. Jetzt wollten sie einen Seniorennachmittag machen. Mit Kaffee und Kuchen. Ich sage, soll denn da nicht das Wort mal gesagt werden? Dann haben sie ja gesagt und haben mich dann gebeten, ob ich es machen würde. Verstehen Sie, wenn man dauernd schieben und drängen muss, Aktionen, Aktivitäten, aber kein Verständnis oder wenig für den Inweg. Das sind schon Leiden mit, wenn es auch nur im psychischen Bereich ist. Aber dass wir bereit sein möchten, das Kreuz zu tragen, nicht zu jammern, und das will ich auch nicht tun, aber es ist schon ein Mitleiden. Wenn es in der Welt darum geht, dass heute Selbstverwirklichung, Ich-Findung im Mittelpunkt steht, bis hin zu den kirchlichen Aktionen, dann dürfen wir das Kreuz sehen. Sehen Sie, dieser, ich will nochmal zitieren, bekannte katholische Rebell Drewermann, der sagt zum Kreuz, passen Sie mal auf, was der dazu sagt. Und der Mann hat bei uns mal im süddeutschen Raum in Stuttgart gesprochen, hat im evangelischen Bildungswerk, ich glaube, fast 2000 Menschen angezogen. Der sagt, da windet sich ein nackter Mann am Kreuz zwischen vier Nägeln. Da wird die Fleischeslust selber zu Tode gequält und zu Grabe getragen. Und es sind nicht die schlechtesten Menschen, denen all das wie ein Überbleibsel der Vorzeit selbst noch am Ende des 20. Jahrhunderts anmutet. Barbarisch, grausam und roh. So sieht der das Kreuz. Diese barbarische Erlösung, so fährt er fort, die muss, und jetzt sage ich etwas mit meinen eigenen Worten, über tiefen psychologische Methoden ergänzt und beseitigt werden. Ich kann verstehen, wenn eine Kirche, die wenigstens noch was vom Kreuz hält, zumindest in einer Außenschau, diesem Mann die Lehrbefugnis entzieht. Und im evangelischen Bereich, ich habe es gestern angedeutet, wo bei uns eine Jutta Voss, Sie haben es wahrscheinlich auch durch die Presse gehört, das Menstruationsblut gleich dem Blut Jesu Christi setzt. Und wissen Sie, wen die verehrt? Eine sogenannte Wildsaugöttin. Da fasst man sich doch an den Kopf, aber sie will in der Kirche ernst genommen werden. Sie kann ja ihre Fantasien irgendwo loswerden, aber dann noch zu verlangen, dass sie ein Gehalt von der Kirche kriegt und ernst genommen wird. Merken Sie, wie weit die Dämonie heute fortgeschritten ist? Und das ist das Zeichen, das darf ich nochmal dazu setzen, dieses zu Ende gehenden Äons, dass das, was früher immer vorhanden war, was unterschwellig da war, heute gesellschaftsfähig gemacht wird. Ob es die Abtreibung ist, die Hurerei, die Homosexualität, das wird alles durch die modernen Medien in unsere Gesellschaft filtriert. Das Kreuz, wo wir frei werden können vom alten Menschen, von den Lüsten und Begierden, will das Gros der Menschheit, der Christenheit nicht mehr hören. Und wir fragen uns, ich will diesen Teil damit abschließen, wollen wir es? Sind wir bereit, nicht nur den Heiland am Kreuz zu sehen, bis ans Kreuz zu gehen, um nur, ich werde das nicht ab, Sündenvergebung zu haben, aber dem alten Menschen weiter zu frönen? Hier geht es um das radikale Entweder-Oder. Das kann uns nur der Herr aufschließen, aber ich darf auch sagen, darin liegt die größte Befreiung für uns. Denn was kommt nach Kreuz? Haben wir gehört? Auferweckung. Wir sind mit dem Christus auferweckt. Wir haben Teil am Ostersieg. Wir dürfen uns freuen, dass Jesus Christus nicht mehr im Tod ist. Und das ist das herrliche Auferstehungskapitel 1. Korinther 15, was uns das bezeugt. Wenn wir nur an den gekreuzigten Christus glaubten, wären wir, sagt Paulus, die elendesten unter den Menschen. Und sehen Sie mal, in dieser charismatischen Gemeinde in Korinth hatte selbst der Paulus Schwierigkeiten, die Grundlage der Auferstehung ihnen klar zu machen. Er sagt doch, wenn Christus nicht auferstanden ist, bleibt ihr im Tode. Und wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist da alles umsonst, dann ist selbst Christus nicht auferstanden. Das muss er doch den Korinthern nochmal überhaupt klar machen.
Darum sollten wir uns dieses wunderbaren Sieges erfreuen. Und wir benötigen die Kraft des Auferstandenen. Darum bittet Paulus in Epheser 1, in den Versen 19 und 20, dass wir erkennen mögen, die gleiche Kraft, die Jesus Christus aus dem Tode herausgeholt hat, das war die Kraft des Vaters. Die soll in uns wirksam werden und sie muss in uns wirksam werden. Sonst bleiben wir erdenverhaftet, bleiben wir die, die dauernd unter dem Gesetz der Sünde und des Todes seufzen. Aber in Christus, in ihm, wirkt das Gesetz des Geistes und des Lebens. Des Lebens des auferstandenen Christus. Damit müssen wir rechnen. Und Christus bewohnt durch den Glauben unsere Herzen. Und bewohnen ist sogar noch mehr als nur irgendwo in uns wohnen. Das heißt, dass er völlig all unsere Herzensbereiche, unser ganzes Leben total einnehmen möchte. Dass wir nicht irgendwo Eckchen und Winkel und Räume für uns zur Verfügung haben. Zu erkennen ihn und die Kraft seiner Auferstehung. Philipper 3, Vers 10, ich möchte nochmal diese wunderbare Stelle nennen. Und wenn unser Wandel, unser Bürgertum, das ist die gleiche Stelle aus Philipper Kapitel 3, 20, 21, dort droben ist, dann sollen wir nur wandeln, dort oben. Das kann man gar nicht beschreiben. Das ist eben ein Geheimnis. Das kann man bezeugen. Das ist so, wie wenn Sie in Atlas studieren und wollen eine Reise machen. Und Sie waren noch nicht da, Sie befassen sich aber mit dem Ziel. Oder Sie lassen sich Prospekte kommen. Und das steht alles in der Bibel. Man muss sich schon intensiv damit auseinandersetzen. Wir haben eine liebe Schwester, die sagt, ach, ich brauche gar nicht weit reisen. Ich lasse mir Prospekte kommen, ich nehme einen Atlas und dann macht die dauernd in Gedanken reisen dahin und ist zufrieden daheim in ihrem Garten. Es ist fast ein Beispiel, nicht? Wir sind hier und doch woanders. Aber dieser Wandel dort droben muss sich in der Praxis auswirken. Wandelt würdig dieser Berufung. Und Paulus sagt in Philipper 3, in diesem wunderbaren Kapitel, dass er nun vergisst, was da hinten ist und jagt nach dieser herrlichen himmlischen Berufung in Christus, dem Kleinod, dem Ziel. Und ich habe gestern Abend ausgeführt, wir sollen vom Ziel her leben. Und das will uns der Geist Gottes, Christus in uns klar machen. Etwas Wunderbares, wenn dieser Stellungswechsel mit der konkreten Praxisveränderung verbunden ist. In ihm haben wir neues Leben und er in uns will nun dieses Leben und diese Kraft vermitteln, dass wir nicht nur theoretisch das haben. Durch seinen Geist sind wir seines Wesens teilhaftig geworden. Und ich nenne noch eine Stelle aus Römer Kapitel 8, Vers 11 zu diesem Punkt. Da sagt Paulus, um des in uns wohnenden Geistes willen, Christus in uns ist das ja, macht er auch unsere sterblichen Leiber lebendig. Das meint nicht, wenn der Herr kommt in seiner Offenbarwerdung, dass dann unsere Leiber verwandelt werden. Sondern es heißt auch in einem anderen Zusammenhang ja vorher, auf dass die Sünde nicht herrsche in unserem sterblichen Leib. Das bezieht sich auf das Jetzt. Da heißt ja nicht gestorben. Und solange ich auf dieser Erde bin, das ist das, was ich innerlich glauben darf, wirkt der Christus in mir sein Auferstehungsleben auch in den sterblichen Leib hinein, auch wenn der äußere Mensch je länger, je mehr dem Alterungsprozess unterworfen ist. Das hat auch Paulus erlebt. Der wurde gesteinigt und Kraft des in ihm wohnenden Christus ist er anschließend wieder auferstanden. Auf der Insel Malta oder zumindest auf einer Insel, manche meinen, es sei nicht Malta nach den neuesten Forschungen, sondern eine andere Insel, da wurde er von einer Schlange, nachdem er gerettet worden war mit der anderen Schiffsbesatzung und den Soldaten, gebissen
Und die Anwohner meinten, jetzt müsse er tot umfallen. Und nichts passiert. Das war der in ihm lebende Christus. Und liebe Brüder und Schwestern, ich darf mal etwas sagen. Weshalb heute so viele, vor allen Dingen junge Menschen, in charismatische Kreise abwandern, hängt auch zum Teil damit zusammen, dass sie zumindest eins tun, wenn es auch schwärmerisch ist. Sie rechnen irgendwie mit der Kraft Gottes. Mit Krankenheilung und mit Power und mit Segnungen, das ist drin. Davon können manche Kreise etwas lernen. Aber wir müssten doch mehr haben noch als Krankenheilung zur Zeit Jesu, denn er war ja noch nicht vollendet. Wenn der auferstandene Christus in uns lebt, dann will auch er, der den Tod überwunden hat, er in seinem Auferstehungsleben unsere sterblichen Leiber immer wieder mit Kraft beschenken. Rechnen Sie damit. Ob wir dann erfahren, dass eine Krankheit weicht oder wir Kraft haben, das ist Gottes Sache. Paulus sagt ja auch, dass Gottes Kraft in Schwachheit vollendet wird. Aber die Kraft Gottes war in seinem Leben da. Und das brauchen wir auch, diese Verkündigung. Nicht nur alles vergeistigen. Denn ich meine gerade Römer 8 wäre dieses Kapitel, das uns darauf hinweist. Nun, der dritte Aspekt, wir sind nicht nur mit ihm auferweckt, wir sind auch, so habe ich gestern ausgeführt, mit ihm versetzt. Ich nenne nochmal die Stelle Epheser 2, Vers 6. Wir sind mit ihm dort in das Überhimmlische versetzt. Also über den sichtbaren Himmel auch. Dort, wo Christus jetzt sitzt, da ist unser Leben mit ihm verborgen in Gott nach Kolosser 3. Und wir sind in ihm bereits vervollständigt oder zur Fülle gebracht nach Kolosser 2, Vers 10. Versetzt. Wie freuen sich die Schüler immer, wenn sie am Schluss eines Schuljahres ein Zeugnis kriegen, da steht drunter versetzt. Wenn nicht, ist das schon mal schlimm. Ich sprach jetzt einen lieben jungen Bruder, der mir erzählte, zweimal durchs Abitur gefallen. Viele Probleme. Wenn schon im irdischen Bereich so ein Zeugnis uns qualifiziert, wie viel mehr im Geistlichen? Haben Sie das Zeugnis versetzt schon mal studiert? Wissen Sie das? Und sehen Sie mal, wenn einer ein Zeugnis hat, dann ist das eine gültige Sache. Und was da steht, kann doch keiner rückgängig machen. Ein Zeugnis ist ein Dokument. Mir fällt ein, ich will Ihnen das nur mal wiedergeben, damit sich das einprägt. Bei einer zweiten Staatsprüfung hatte ein junger Referendar eine bessere Note erworben, soll also auch vorkommen, als er vermeinte. Und nun wurde von der Sekretärin an der Schule das Zeugnis vertippt und wir konnten dem das nicht aushändigen. Und der Vorsitzende sagte, gehen Sie zum Herrn Heinemann ins Seminar, da kriegen Sie das ein paar Tage später. Es muss dann nochmal neu geschrieben werden. Und da müssen die Siegel drauf von der Regierung und so weiter. Und dann sagte er, ja, können Sie mir nicht das alte Wesen mitgeben? Wenn ich nach Hause komme und die fragen mich, hast du die Prüfung bestanden und mit der Note und ich sage denen, ich habe mit gut bestanden, dann glauben die mir das gar nicht. Der wollte ein Dokument haben. Sehen Sie, wie wichtig das ist? Und dann haben wir ihm das gegeben und er musste das nachher bei mir wieder abliefern. Dann hat er das völlig richtig einwandfrei ausgeführte Zeugnis bekommen. Haben Sie das Zeugnis? Der Bruder Martin Buch hat gestern Abend gesagt, nach Römer 8, nicht, der Geist gibt Zeugnis unserem Geist. Übrigens nicht dem Gefühl und nicht einem Erlebnis, sondern unserem Geist. Wenn wir Ja sagen im Glauben, dann lebt er in uns. Und er gibt auch anhand der vielen Bibelstellen, ich habe etliche schon zitiert, uns Zeugnis, dass das Tatsache ist, wir sind mit ihm gekreuzigt, begraben, auferweckt und in die himmlischen Örter versetzt. Ich habe zwei Stellen zitiert. Ich sage nochmal, Epheser 2, 6, wir sind mit ihm dorthin versetzt. Das ist unser Zeugnis. Mir nicht. Dann können Sie auch nicht mit dieser Qualifikation rechnen. Die geschieht nach deinem Glauben, aber auch nach deinem Zweifel. Darum ist es wichtig, dass wir
das nehmen. Die Konsequenz heißt, sinnt dann nicht auf das Irdische. Habt nicht lieb diese Welt noch, was in der Welt ist, denn diese Welt vergeht mitsamt all den Lüsten und Begierden. Das ist die Konsequenz daraus. Wir haben jetzt in unserem Hauskreis das auch besprochen. Das war derselbe Bruder, der sagte, ja, als ich das Beispiel von der Gefangenschaft brauchte, wenn ich, so habe ich es gestern Abend ausgeführt, für die, die nicht da sind, kurz wiederholend, in der Gefangenschaft damals meinen Blick nach Hause in die wirkliche Heimat richtete, dann habe ich das jeden Tag getan, weil dahin mein Sehnen ging. Und so sollte das im Glauben sein. Und dann sagt dieser Bruder, ja, aber hier leben wir eigentlich gar nicht in der Gefangenschaft, rein äußerlich, es ist doch so schön. Und dann sagt er, ja, und wenn dort in Schorndorf, er meint, es sei die schönste Stadt Deutschlands, wenn da mal so ein Fest ist, dann setze ich mich auch mal dahin und trinke mal ein Glas Bier mit einem. Und dann hat er darüber erzählt. Und dann sagt ein anderer, naja, man muss doch schon aufpassen, ob du immer dahin gehst. Oder hast du einen Sonderauftrag? Er hatte nämlich erzählt, dass er da seinem Klassenkameraden da so beim Biertrinken etwas von Jesus erzählt hatte. Nun, ich bin nicht gesetzlich, aber entscheidend ist die Frage, ob wir die Prioritäten richtig setzen. Zuerst das Reich Gottes. Dann wird uns alles andere auch geschenkt. Wir dürfen uns freuen in der schönen Natur. Jetzt, wenn alles wieder aufblüht. Aber wenn das nun mal wieder weggeht im Herbst, werden Sie dann deswegen trübsinnig? Passiert doch auch dann, wenn der graue Nebel aufzieht. Ja, wenn dann unsere Heimat da oben ist, dann weiß ich, die Sonne Jesus Christus lacht mir doch ständig. Merken Sie den Unterschied. Gott will nicht, dass wir von den Dingen dieser Welt abhängig sind, primär. Darum, wenn wir mitversetzt sind, sind auf das, was droben ist. Ihn anschauen, 2. Korinther 3, 17, 18, werden wir verwandelt. Das ist das Entscheidende. Und wenn wir mitversetzt sind, sind wir im Wesen schon entrückt. Entrückt. Aber das wird dann auch deutlich, wenn der Ruf kommt, geht ihm entgegen. Bei der Frau Lutz war auf einmal deutlich, als es um, ich will es mal sagen, eine Entrückung vor der Katastrophe ging, dass sie eben nicht innerlich entrückt war, sondern am Irdischen hing und darum zurückschauen musste. Das ist zur Warnung geschrieben. Und der Lot ist ja auch nur wie ein Brand aus dem Feuer gerettet. Der Abram aber folgte ihm. Darum ist es wichtig, dass wir unsere Berufung festmachen. Wir können die uns nicht selber geben. Aber wenn wir vom Ziele her schon leben, wenn wir dem Geiste nach im Glauben bereits entrückt sind, sollten wir das uns immer wieder in der Praxis des Lebens sagen. Mensch, da nützt der Ärger doch nichts. Wenn wir uns unnötig ärgern, heißt doch das, dass wir an dem Punkt da nicht gelöst sind. Wenn wir uns unnötig Sorgen machen, wie wird das da werden? Heißt doch, dass wir da irgendwo mit dieser Sache zu sehr verhaftet sind. Bitte, es ist immer Anfechtung. Und ich muss selber das auch immer wieder lernen. Aber wenn wir diese Stellung in Christus einnehmen, dann haben wir doch einen Abstand von der Erde. Und der Abstand ist ein bisschen größer als der der Astronauten von dieser Erde. Nicht? Da sprechen die von Weltraumfahrt, wenn sie so 300 Kilometer über unsere Erde dahin schweben. Das ist doch nicht mehr als ein Flohsprung. Wir sind so gewaltig schon versetzt. Das ist mehr als eine Raumfahrt, wie ihn die Astronauten da uns vorexerzieren. Darum aber sollen und dürfen wir trachten nach dem, was droben ist. Und wir sollen nach 1. Thessalonicher 1, Vers 10 dienen und warten. Darüber habe ich hier auch schon einmal gesprochen. Beides gehört zusammen. Und ich muss es nochmal sagen, als ich gestern nach draußen ging, zeigte mir ein Bruder dieses Heftchen, das ich gestern erwähnt hatte, wo jemand berechnet hat, dass der Herr in diesem Jahr zur Entrückung kommen müsste. Und die Zeit ist schon verstrichen. Er hatte das auf das Frühjahr festgelegt. Und dieser Bruder dort, der hatte dieses Heftchen auch in der Hand. Im Grunde ist es schon Makulatur. Er meinte zwar, es ist eine interessante Berechnung, aber was nützen alle interessanten Berechnungen, wenn das Ergebnis nicht stimmt? Und sehen Sie mal, wer sagt uns eigentlich, dass man die Zahl 40 mit 49, mit 7 multiplizieren muss, damit man auf das Jahr 1960 kommt und dann zählt er 33 Jahre dazu, denn das wäre seiner Meinung nach die Kreuzigung Jesu und dann sind wir im Jahr 1993. So einfach ist das. Wer nimmt eigentlich diese mathematische Operation von sich aus in Anspruch? Steht doch in der Bibel nicht, mach das so. Darum sage ich nochmal, rechne mit der Wiederkunft Jesu ohne zu rechnen. Denn wir sind entrückt und warten und sollen aber auch dienen. Und mir hat mal ein Bruder, der auch gerechnet hat, und der war sogar dann auf der Langen Steinbacher Höhe und meinte so, hier ist jetzt endlich meine Endstation, hier muss der Herr wiederkommen. Und er kam nicht und dann hat er mir hinterher gesagt, es war Flucht vor dem Alltag. Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir nur entrückt werden wollen, weil wir das Drama auf dieser Erde nicht mehr bewältigen, ist das falsche Flucht. Gewiss darf die Sehnsucht dahin gehen und wir dürfen wissen, Gott wird einmal abwischen alle Tränen. Aber wenn Christus jetzt in uns lebt und er nicht uns lösen kann und die Probleme hier lösen kann, dann ist das andere oft fragwürdig. Bitte prüfen wir uns mal darin. Dienen und warten, beides gehört zusammen. Und darum ist wichtig, dass wir in ihm bleiben. Das ist unsere Aufgabe und Schule. Ist manchmal schwer, nicht? Wenn man körperlich seufzt und schwer da niederliegt. Wenn man Probleme hat, wie jetzt, ich habe eine liebe Schwester da in Betreuung, hat Schweres mitgemacht. Ihr Mann ist kurz vor Kriegsschluss gefallen. Dann stand sie mit 2 Kindern allein da. Sie hat einen Nervenzusammenbruch bekommen, hat dann als Lehrerin diese beiden Kinder großgezogen und erlebt jetzt, dass ihr Sohn zum 3. Mal verheiratet, nachdem sie ihm kein Geld mehr schickt, der nur die Mutter ausgenommen hat in finanzieller Hinsicht, der Junge nichts mehr von sich hören lässt. Erschütternd. Dass diese Frau sich danach sehnt, heimzugehen und da zu sein, wo ihr Mann ist, der ein wunderbares Büchlein über Entrückung geschrieben hat, das habe ich mal gelesen, ist verständlich. Und sie sagt nur, betet dafür, dass ich heimgehen darf. Bitte, wir leben in dieser Spannung, obwohl wir mitversetzt sind. Ist das eine Tatsache? Das ist das schon, aber wir müssen auch sagen, noch nicht. Wir sind noch nicht vollendet. Und das ist eine Spannung, das ist ein Glaubenskampf. Und Paulus konnte am Schluss sagen, dass er den guten Kampf des Glaubens gekämpft hat. Möchte Gott uns schenken, dass wir durch diese Anregungen, durch die Bibelworte und durch das, was ich ausführen durfte, gestärkt werden im Glauben. Dass wir so mit Christus verbunden sind, dass es organisch wirkt, wir in ihm und er in uns, wie wir in dieser Luft leben und ständig atmen. Wir sagen doch auch nicht dauernd, 1, 2, 3, einatmen, 1, 2, 3, ausatmen. Das müssen mal manche machen, nicht? Die Atemübungen machen. Aber sonst geht doch das ganz natürlich. So möchte Christus in uns durch die Kraft der Auferstehung die Herrschaft bekommen, sein Leben ausleben und dass wir dann die Probleme des Lebens hier bewältigen, zielorientiert leben und dann auch damit rechnen, dass er kommt. Wann? Das legt Gott fest. Dass wir aber auch so lange, bis er kommt, unsere Aufgaben hier auf dieser Erde erfüllen und ihn darstellen, würdig wandeln der Berufung. Und das will der Christus in uns auswirken. Das brauchen Sie nicht selber zu tun. Im Glauben will er unsere Herzen bewohnen und dann geben Sie ihm Raum. Dann fällt der gesetzliche Krampf ab. Du musst dauernd, man muss sich dauernd an der Kandare haben. Nein, das ist nicht die Weise Gottes. Voll Geistes sein heißt Christus in uns, in seiner Kraft leben, in seiner Gemeinschaft und dass er uns führen und leiten kann. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Kinder, ja Söhne Gottes. Und da schenke der Herr uns, dass diese wunderbaren Schriftworte uns erfüllen und wir durch die Kraft des Geistes zu einer Vollgewissheit kommen, wie es Paulus in 1. Thessalonicher 1, Vers 4 und 5 sagt. Der Herr segne Sie, segne mich und uns alle, unsere Lieben, dieses Wort. Amen.